Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studentenfutter Business. Ich bin Eddie und für unsere heutige Folge habe ich mich mit Lars Heider unterhalten. Lars ist Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Wir haben ein bisschen über seine Arbeit beim Hamburger Abendblatt geschnackt, wie es gelingt, diese klassische Tageszeitung in ein digitales Medienprodukt zu transformieren, aber auch über die Frage, welche Verantwortung soziale Netzwerke und digitale Medien für die Inhalte, die vor allem auch ihre User in ihnen teilen, übernehmen müssen. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Hallo Herr Heider, moin moin, schön, dass Sie mit dabei sind.
Moin, sehr gern.
Herr Heider, wir wollen uns heute ein bisschen über Medien austauschen, aber ich habe Sie ja eben schon mal kurz vorgewarnt. Wir haben bei Studentenfutter immer unsere 5 schnellen Fragen vorweg, um ein bisschen warm zu werden. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit. Ist so schlimm?
Warten wir mal ab. Zeitung oder FAZ?
FAZ.
Kaffee schwarz oder mit Milch?
Weder noch.
Weder noch. RT oder?
Was ist RT?
Nee, also eher den Tee.
Also ERT. Nein, RT. RT doch. Nee, ehrlich gesagt, ich trinke fast ausschließlich Wasser.
Oh, okay. Naja, soll auch gesünder sein, habe ich gehört.
Man weiß es nicht, aber ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Kaffee getrunken. Ich mag das einfach nicht. Ist mir zu bitter.
Okay, noch nie. Wow.
Ich habe, glaube ich, einmal eine Tasse Kaffee trinken, weil ich irgendwie Kreislaufprobleme hatte, irgendwie als Kind beim Arzt. Und seitdem habe ich nie wieder einen Becher angerührt.
Okay. Dann die nächste Frage. Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Klaus-Peter Wolf, Ostfriesenzorn.
Ostfriesenzorn.
Ostfriesenzorn. Es gibt so eine Reihe. Ja, Klaus-Peter Wolf, Ostfriesenzorn. So ist es.
Okay, grober Handlungsabriss. Und was ging's?
Also es ist eine Reihe von einer Kriminalkommissarin Ann-Kathrin Klaasen Ann-Kathrin Klaasen. Die spielt immer in Ostfriesland. Und die löst halt immer verschiedene Mordfälle, die man aus Friesland nicht erwartet. So, und das habe ich habe den mal kennengelernt in einem Podcast von mir, Klaus-Peter Wolf, und fand den so eindrucksvoll, weil der seine Bücher selber mit der Hand schreibt und der kam in das Podcast-Studio mit seiner Klatte, wo das nächste Buch drin war. Und seitdem bin ich ein noch größerer Fan von ihm und so ein bisschen ist so leichte Kriminallektüre, die nach so einem Corona-Tag echt total entspannt.
Cool, klingt auf jeden Fall empfehlenswert. Dann Print oder E-Paper? Also Print-Tageszeitung oder E-Paper?
Wechselweise, aber ja, hätte ich jetzt auch beinahe gesagt, weder noch, weil ich ganz, ganz viel am Handy irgendwie so auf abendblatt.de lese oder auch sonst Spiegel und Bild und sonst was alles. Und dann 3/4 E-Paper, 1/4 Print. Also Print sehr stark. Zum Wochenende werde ich zum Wochenende immer printlastiger. Und es hängt auch so ein bisschen von meinem, ich habe natürlich selbstverständlich das Abendblatt zu Hause als auf Papier. Es hängt so ein bisschen davon ab, ob ich da mal ein bisschen zur Ruhe kommen will, mich entspannen will, dann lese ich eher und gern in der Zeitung. Also auch in der Papierzeitung.
Ja, hat tatsächlich auch was, wenn man es noch vor sich liegen hat als im Display. Total. Es entschleunigt so ein bisschen.
Genau.
Und dann die wahrscheinlich wichtigste Frage zum Schluss. Schafft der HSV den Aufstieg oder erleben wir noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga?
Ich befürchte tatsächlich, dass der HSV wieder Vierter werden wird.
Fürchterlich, ne? Jetzt sind wir gerade, also heute Aufnahmetag haben wir 4 Vereine mit 42 Punkten.
Genau.
Ich glaube, also ich muss zugeben, ich bin HSV-Fan und leider auch schon sehr lange, wenn man das für mein Alter sagen kann. Aber jetzt warten wir mal ab. Aber
ja, es ist so bitter, dass man immer denkt, ich bin ja auch irgendwie jetzt schon viel länger HSV-Fan, auch nur wegen meines Alters. und jede Saison sagt meine Frau, jetzt fängst du wieder an zu erzählen, dass es diesmal ja klappt. Und man denkt es ja auch. Man denkt es wirklich bis so zum Start 3, 4, 5, 6 Spieltage innerhalb der Rückrunde.
Und es sieht ja auch gut aus bis dahin.
Ja, genau. Es sieht auch gut aus. Und dann denkst du so, jetzt geht das wieder los. Und dann fragst du, und man weiß ja, dass es am Ende wahrscheinlich wieder um 1 oder 2 Punkte geht. Und wenn du dann gegen den Tabellenletzten verlierst, weißt du, das sind am Ende vielleicht die 3 Punkte, die dir fehlen zu Platz 3 oder vielleicht zu Platz 2. Und nee, das sieht nicht gut aus.
Nee, bin ich leider auf der gleichen Seite. Na, jetzt warten wir mal ab. Okay, ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, waren das auch schon 5 Fragen. 5. erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Du bist Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt.
Genau.
Wie wird man Chefredakteur und was ist genau deine Rolle dort? Welche Bereiche verantwortest du?
Oh, das ist, ich weiß nicht, die Geschichte ist lang und ich befürchte, irgendwie ist auch langweilig. Vielleicht habe ich sie auch schon zu oft erzählt. Am Ende ist es ja ganz einfach. Am Ende wird man Chefredakteur, weil dich jemand, der in einem Vorstand eines Medienunternehmens sitzt, anruft und sagt, können wir uns mal treffen und hätten Sie Lust, das zu machen? Und bei mir kam, glaube ich, hinzu, dass ich zwei Sachen über alles liebe. Das eine ist Hamburg und das andere ist das Hamburger Abendblatt. Und das hat dann irgendwann jemand gemerkt. In dem Fall damals Jan Bayer, einer der Vorstände von Axel Springer. Und so bin ich dann vor jetzt 10 Jahren Abendblatt-Chefredakteur geworden. Was mache ich? Das ändert sich total im Laufe der Zeit. Also vor 10 Jahren habe ich mich noch sehr, sehr stark gekümmert um das tägliche Blattmachen, also täglich zu entscheiden, welche Geschichte ist Schlagzeile auf der Titelseite, was kommentieren wir, was kommt auf die anderen Seiten. In der Zwischenzeit heute beschäftige ich mich zu 90% eigentlich im Moment mit Audio, also mit Podcast, mache viele Podcasts selber, arbeite viel an unserer Podcast-Strategie, weil ich glaube, dass das eine der großen Wege in die Zukunft ist. Und also was ich so täglich mache und dann eben 10% ist halt sehr viel Strategie, sehr viel Personal, selbst natürlich das Abendblatt außen repräsentieren und so, ist so eine Mischung. Ja, das ist es, glaube ich, im Wesentlichen.
Auf was für Podcasts setzt ihr dabei so? Ich habe gesehen, ihr habt einen vom Hamburger Abendblatt, 4 Flaschen oder sowas heißt
genau,
der.
Das ist einer meiner Lieblinge. 4 Flaschen ist ein lustiges Format, in dem ich auch mitmachen darf. Da haben wir einen Weinkenner, den Michael, wir haben einen Apfelsaftschorlentrinker, den Axel und wir haben einen Riesling-Liebhaber, mich. Und die treffen sich alle 2 Wochen mit einem Gast, zum Beispiel mit Günter Jauch oder mit Wolfgang Kubicki oder zuletzt mit Cornelia Poletto und trinken 4 Flaschen Wein und sprechen drüber. So, das ist das einfache Prinzip. Und alle 2 Monate machen wir das dann, dann können Leute da live dabei sein, dann kriegen die Kisten nach Hause geschickt. Jetzt haben wir jetzt übermorgen wieder einen Podcast, da sind dann 250 Leute dabei und dann probieren wir diese 4 Flaschen mit diesen 250 Leuten. So, das ist so ein, aber wir haben ganz viele. Wir haben, glaube ich, jetzt an die 22, 23 Podcasts und das alles mit dabei. Es gibt einen täglichen Podcast vom Hamburger Abendblatt, die Hamburg News, wo du in 5 Minuten alles erfährst, was in Hamburg wichtig ist. Es gibt einen Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur, der jetzt schon über 1 Million Downloads hatte, also wie alle Crime-Podcasts irre erfolgreich ist. Wir haben einen HSV-Podcast, HSV, wir müssen reden. Den gibt es auch auf YouTube als Video und so weiter und so weiter. Es gibt da unglaublich viel und wir entwickeln auch immer noch mehr. Warum machen wir das? Weil ich glaube, das Hören, das neue Lesen ist, zumindest in deiner Altersgruppe. Und deshalb wir da stark sein müssen, sehr stark sein müssen. Und die Grundidee ist, dass wir irgendwann an einem Punkt kommen, und da sind wir gar nicht so weit von entfernt, dass es zum Beispiel Interviews, die im Abendblatt veröffentlicht werden, immer auch, dass sie geführt werden als Podcast, sodass sich jeder dieses Interview auch anhören kann. Das ist ja auch wichtig, dass man sagt, guck mal, das Interview ist genau so geführt worden, du kannst es dir anhören, der hat es genau so gesagt, da ist nichts falsch zu verstehen. Und deshalb setzen wir auf diesen Bereich halt extrem stark.
Wie schätzt du dabei die Rolle von Clubhouse ein? Da gab es ja jetzt in den letzten Monaten einen sehr starken Hype drum. Meiner Meinung nach jetzt auch schon wieder ein bisschen abgeflacht, auch wenn man sich die User-Zeit mal so anschaut. Spielt das für das Hamburger Abendblatt eine Rolle? Habt ihr da Clubhouse-Format im Plan?
Habe ich auch erst genauso wie du. Natürlich, ich dachte so, wow, als das kam, habe ich gedacht, oh, da müssen wir dabei sein, weil wir halt so audiogetrieben sind. Und habe das am Anfang verfolgt. Wir haben dann mal eine Sendung, einen Raum da belegt, das war auch ganz okay, aber ich finde es erstaunlich, hat so ein bisschen relativ schnell seinen Charme verloren, will ich nicht sagen, aber die Spannung fehlt so ein bisschen gerade, sodass wir da, ich gucke mir das an, ich bin jeden Abend da, höre mir so ein paar Sachen an, finde es aber, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es nach und nach ermüdend, also die Diskussionen auch mit diesen 6, 7 Sprechern, die dann auf die Bühne geholt werden und du weißt gar nicht, wer ist eigentlich genau wer, das Thema, dann geht es jetzt auch sehr so, beschäftigt sich das auch sehr so mit sich selber. Also Clubhouse beschäftigt sich mit sich selber, ist der Hype schon vorbei und so. Mal gucken. Grundsätzlich die Idee, eine Plattform zu haben, wo man sich innerhalb von kürzester Zeit mit ganz vielen Leuten treffen kann und ein wichtiges Thema besprechen, finde ich total gut. Aber so die Inhalte sind, und da sind ja auch viele, die lange Zeit drauf waren, auf einmal nicht mehr. Ich habe Philipp Westermeier lange nicht auf Clubhouse gesehen. Das ist dann vielleicht auch ein Zeichen, wenn die Early Adapter dann schon wieder verschwunden sind.
Okay, ja, ich glaube, ich sehe das ähnlich. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Clubhouse viel mit sich selbst beschäftigt hat und die Themen vor allem auch sich regelmäßig wiederholt haben. Also ich weiß gar nicht, wie viele Performance-Marketing-Q&As ich gesehen habe. Und es waren dann, ja, ich glaube, man sollte an den Inhalten arbeiten, wenn man das Format langfristig irgendwie für sich nutzen will.
Genau.
Bin ich bei dir. Vielleicht nochmal zurück zum Hamburger Abendblatt. Hamburger Abendblatt ist ja ein Teil von der Funke Mediengruppe Hamburg. Früher von Axel Springer, wurde dann, bitte verbessere mich, wenn ich falsch bin, 2014 aufgekauft.
Ja, ich weiß es selber nicht mehr genau, aber vom Zeitraumpunkt kommt das her. Doch, kommt ungefähr hin, ja, genau.
Ist man denn als Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt noch mit anderen Produkten aus der Mediengruppe in Kontakt oder beschränkt es sich tatsächlich, ist es ein starkes Silo-Denken in so einem großen Medienhaus?
Nö,
also oder versucht man auch Synergien zu nutzen, was die Redaktion angeht?
Klar, wir sind natürlich in Kontakt. Wir haben ja mit den anderen Titeln, also mit der WAZ oder mit der Berliner Morgenpost oder der Thüringer Allgemein, teilen wir uns ja eine Redaktion in Berlin, die relativ groß ist, mit so 60, 70 Redakteuren, die da sitzen und die alle diese Zeitungen versorgen mit internationaler Politik, nationaler Politik, nationaler Wirtschaft, Wissensthemen und so. Und natürlich sind wir auch permanent im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Der große Vorteil ist ja, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Also wir sind keine Konkurrenten, sondern wir können halt voneinander lernen und die jeweiligen und gemeinsam halt tatsächlich auch sowas wie Synergien schaffen. Einfaches Beispiel: Für das Hamburger Abendblatt alleine wäre es ganz schön teuer, sich ein Korrespondentennetz auf der ganzen Welt zu leisten. Mit den anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen können wir das ganz locker machen und haben dann zum Beispiel einen Korrespondenten in Brüssel und einen Korrespondenten in den USA und ich glaube insgesamt in über 15 Ländern. Und das ist irgendwie natürlich etwas, was viele andere Regionalzeitungen nicht von sich sagen können.
Mir wurde in der Uni eingetrichtert, insbesondere von meiner VWL-Dozentin. Liebe Grüße an dieser Stelle, als ich meinen Bachelor gemacht habe in wunderschönen Ravensburg in Süddeutschland.
Ja, cool.
Dass Medienprodukte zweiseitige Märkte sind und man dort von indirekten Netzwerkeffekten profitieren kann. Jetzt ist es ja nun mal so, dass man tatsächlich merkt, auch beim Hamburger Abendblatt, ich habe mal nachgeguckt, dass da die Auflagenzahlen im Printprodukt auf jeden Fall auch zurückgehen.
Klar.
Wie ist es denn für so eine große Mediengruppe wie Funke möglich, diese Tages- oder Print-Tagesblätter letzten Endes in ein digitales Format zu transformieren? Was für Herausforderungen gehen da damit einher? Sind es journalistische Herausforderungen? Sind es aber auch Herausforderungen, die Werbetreibenden betreffen, dass man da versucht, irgendwie die Reichweite mit aufzubauen?
Ich glaube, die allergrößte Herausforderung ist, sich für ein Modell zu entscheiden. Und es gibt ja verschiedene Modelle. Es gibt das Modell im Netz, das Reichweitenmodell. Da versuchst du, möglichst viele Menschen auf deine Seite zu kriegen und versuchst dann, das Ganze über Werbung zu finanzieren. Das ist das eine Modell. Wobei man sich bei diesem Modell halt immer klar sein muss, am Ende gibt es mindestens drei, die man weiß, die wahrscheinlich da erfolgreicher sein werden. Mindestens drei, nämlich Google, Amazon und Facebook. Und das andere Modell ist, man versucht das Modell, wovon Medien wie das Abendblatt über Jahrzehnte gut gelebt haben, ins Internet zu übertragen, nämlich das Abo-Modell. Und man sieht ja, dass das Abo eines der großen Geschäftsmodelle im Netz ist, spätestens seit Netflix, ne? Und das haben wir halt auch gemacht. Wir haben ein gut laufendes Abo-Modell beim Hamburger Abendblatt, steuern jetzt auf 50.000 digitale Abos zu, werden nach unseren so hoffen in den nächsten 2 bis 4 Jahren da wahrscheinlich 6-stellige Abonnentenzahlen haben digital. Und wenn uns das gelingt, dann ist halt diese Veränderung von Print zu digitalen Abos, funktioniert ja wunderbar. Digitale Abos haben ja große Vorteile. Nicht nur für den Leser in Sachen Verfügbarkeit, also man kann das Hamburger Abendblatt, wenn man es digital abonniert hat, praktisch die Zeitung von morgen kann man schon um 21 Uhr abends lesen, weil dann ist das E-Paper nämlich zugänglich. Man kann es überall lesen, man kann es mit in Urlaub nehmen, man muss nirgendwo hingehen. Und für uns hat es natürlich auch den Vorteil, wir müssen es nicht drucken und wir müssen es nicht zustellen lassen. Und diese beiden Sachen sind ja mit die größten Kostenträger bei uns. Insofern ist das eine große Chance. Bisschen anspruchsvoll, herausfordernd ist diese Übergangsphase, wo sowohl die Papierzeitung noch wichtig ist und mir auch wichtig ist, dass alle Menschen, die die Zeitung auf Papier lesen wollen, auch die Chance dazu haben sollen und andererseits man eben gucken muss, dass man auch die Digitalabos entsprechend sich darum kümmert und diese Zwischenphase ist, glaube ich, gar nicht so, nicht unanspruchsvoll. Aber an sich ist ja das Interesse, und das haben wir gerade im vergangenen Jahr gesehen, an Journalismus extrem groß, gerade an Regionaljournalismus, wenn es drauf ankommt, wie in Corona-Zeiten. Und da ist es dann ja relativ egal, auf welchem Gebiet du das bedienst. Und für uns ist es eigentlich journalistisch gesehen fast interessanter, das digital zu machen, weil natürlich du dann schnell reagieren kannst. Du hast keine Platzeinschränkung. Du hast nicht die Einschränkung, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein musst. Du hast nicht die Einschränkung, dass du vom Wetter abhängig bist. Ne? Schlechtes Wetter, wie viel weniger Leute gehen zum Kiosk und kaufen das. Insofern ist das Digitale klar immer schon die Zukunft. Und wir sind aber dadurch, dass wir konsequent auf dieses Abo-Modell gesetzt haben, auch oft da auf einem guten Weg und wachsen da relativ stark von Jahr zu Jahr.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie es beim Hamburger Abendblatt war, aber vom Spiegel weiß ich zum Beispiel, dass als die diesen Schwung ins Digitale gemacht haben, und mit Spiegel Online ist ja auch, mit, glaube ich, eins der größten digitalen Nachrichtenportale, dass man dort die Inhalte erstmal umsonst angeboten hat und quasi den Nutzern damit suggeriert hat, dass Nachrichten und auch qualitativ hochwertiger Content im Internet umsonst konsumiert werden kann. Und jetzt nach und nach, gibt es ja beispielsweise mit Spiegel Plus, versuchen die auf jeden Fall, die Paywall im Nachhinein nochmal hochzuziehen. Drückt sowas auf die Userzahlen? Oder wie geht man damit am besten um, dass man sowas seinen Lesern versucht, bestmöglich schon beizubringen, dass das, was immer umsonst war, jetzt auf einmal bezahlt werden muss?
Bei uns war das Gute, auch ganz am Anfang war das beim Abendblatt auch alles kostenlos, aber wir waren, glaube ich, eine der ersten Zeitungen. Da reden wir von vor 15, 16, 17 Jahren, schätze ich, 15 Jahren schon, die diese Bezahlmodelle eingeführt haben. Das heißt, bei uns sind die Leute es gewöhnt. Wir mussten nicht irgendwie was zurücknehmen, sondern, also wenn man sich mit dem Abendblatt beschäftigt, dann weiß man, oh, die sind ja schon seit mehreren Jahren, vielleicht sogar seit anderthalb Jahrzehnten kostenpflichtig. Das heißt, diese Problematik hatten wir nicht, die anderen hatten. Na klar, wenn du ein Bäcker bist und verschenkst deine Brötchen 5 Jahre lang und dann sagst du so, ab jetzt kosten sie was, ist es schwierig. Das war bei uns zum Glück nicht der Fall. Die Leute sind es einfach gewöhnt und sie sind auch bereit. Der durchschnittliche Kunde, Abo-Kunde zahlt fürs Hamburger Abendblatt etwa 17 Euro im Monat. So, das sind die bereit dafür zu zahlen. Das finde ich eine erstaunliche Zahl, wenn man überlegt, dass, glaube ich, ein Netflix-Abo liegt bei 10. So, und das hat vielleicht aber auch wirklich damit zu tun, dass wir das schon so lange so machen.
Wie sieht es aus mit den Werbetreibenden? Sind die eher angetan vom Print oder finden die es besser, im Bereich digital zu werden? Das ist wahrscheinlich auch eine Frage davon, welche Ziele die verfolgen, welche Zielgruppe sie erreichen wollen.
Ja, aber genau. Wir können
wahrscheinlich über die digitalen Produkte auch viel besseres Targeting für die anbieten. Habt ihr da gemerkt, dass es den Werbetreibenden eher zusagt, auch ins Digitale dazu wechseln und vom Printmodell wegzugehen?
Es gibt, glaube ich, eine ganz andere Entwicklung und die ist ja kein Geheimnis. Man kann sagen, sag mal, im Jahr 2000, kurz davor, hat das Abendblatt etwa 70-80% seines Umsatzes mit Werbung gemacht und 20-30% seines Umsatzes mit dem Verkauf der Zeitung. Heute ist es genau umgekehrt. Ich glaube, es beantwortet das so. Ne? Und das ist auch gar nicht genau, wie du es beschreibst. Natürlich, die Anzeigen sind, früher hattest du ja, nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn du früher eine Wohnung verkaufen wolltest in Hamburg, dann hattest du im Wesentlichen die Möglichkeit, die im Hamburger Abendblatt zu inserieren. So. Wenn du heute eine Wohnung verkaufen willst, dann ist natürlich eine Anzeige, du kannst auch eine Anzeige in einer Papierzeitung machen oder auf einem Portal von abendblatt.de. Du kannst aber auch zu ImmoScout, ImmoWelt, wie sie alle heißen, gehen. Meine Stadt etc. Das heißt, diese Anzeigenausgaben haben sich extrem verteilt einerseits und andererseits konzentrieren sie sich sehr stark bei den Großen, bei Google, Amazon und Facebook und wie sie alle heißen. Insofern spielt für uns die Werbung immer noch eine Rolle, aber eben nicht mehr eine vergleichbar große Rolle wie vor 20 Jahren.
Ich muss aber an dieser Stelle tatsächlich ergänzen, ich habe meine Wohnung noch über das gute alte Print Hamburger Abendblatt gefunden.
Siehste?
Und ich muss sagen, die Konkurrenz war auch viel, viel kleiner als bei ImmoWelt oder so, wo halt tausend Leute auf eine Bude rennen. Und da war das wohl sehr moderat vom Ansturm her.
Schön.
Also der Top. Wohnungsmarkt im Hamburger Abendblatt. Geheimtipp. Wie sieht es denn aus mit dem Journalismus? Muss man als Redakteur, und du hast ja wahrscheinlich auch einen redaktionellen Hintergrund, nehme ich an.
Absolut.
Muss man da auf gewisse Dinge achten, wenn man einen Artikel online verfasst, als wenn man ihn für die Printzeitung verfasst? Wie läuft das ab? Muss man die umschulen, seine Redaktion? Oder kann man das 1:1
übernehmen? Nee, also ich meine, die Geschichte ist ja die Geschichte, da gelten die gleichen Prinzipien, also ganz einfache Prinzipien. Einfachste Prinzip, das muss man aber tatsächlich heute manchmal erwähnen, ist eben, dass die Geschichte stimmen sollte. Ne? Ja, das ist ja nicht mehr selbstverständlich bei bestimmten. Es gibt ja Medien, wo man sagt, so, dass man sie selber recherchiert haben sollte, auch das ist nicht mehr selbstverständlich. Und dann, dass man alle Seiten gehört haben sollte, dass sie möglichst spannend aufgeschrieben sein sollte, so dass die Menschen dranbleiben, dass es was Interessantes ist. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Was sich geändert hat, ist, dass wir halt genau sehen können, welche Geschichten werden von Menschen gelesen, welche Geschichten werden wie oft gelesen, wofür interessieren sich die Leute wirklich. Das war ja früher mehr so ein Bauchgefühl und heute kann man halt das anhand der ganzen Daten sehen. Und mit diesen Daten arbeiten wir auch, sodass wir, glaube ich, heute den Menschen viel mehr Sachen liefern, die sie wirklich interessieren, während wir ihnen früher auch oft Sachen geliefert haben, die sie gar nicht interessiert haben, die aber vielleicht den oder die Journalisten interessiert haben. So. Und dann geht es in, was die Produktion der Texte anbelangt, ist es was anderes, wenn du einen Text fertig machst für eine Papierausgabe oder für ein E-Paper oder du machst es fertig für abendblatt.de, wo du dann ja bestimmte Suchmaschinenkriterien begutachten musst, du SEO optimieren musst, wo du dann natürlich anders als in einer Papierzeitung vielleicht ein Video verlinken kannst oder einen Podcast verlinken kannst und so. Und es gibt auch ganz viele Formen heute. Die Podcast ist die beste Form. Den Audio-Podcast als solchen, den kann man zwar als Textfassung auch ins Blatt bringen, und das tun wir auch, aber den Audio-Podcast, den kannst du halt gar nicht. Der ist analog nicht darstellbar. Das geht halt nur digital. Und da mussten aber das Prinzip, also ein Interview zu führen, gute Fragen zu stellen, auf seinen Interviewpartner sich einzulassen, das Prinzip gilt in Print, genau wie in digital, genau wie im Audio. Im Audio, und das finde ich das Interessante daran, kann aber eher jeder nachvollziehen, ob das ein guter Interviewer ist oder nicht. Und deshalb hat natürlich diese Form extreme Chancen, extreme Stärken.
Jetzt wächst der Druck hier gerade so ein bisschen.
Ich habe nichts gesagt.
Dann vielleicht noch eine Frage in Richtung Thema Social Media und vielleicht auch ein bisschen weg vom Thema klassische Tageszeitung und so. Was man jetzt gerade wieder in den USA gesehen hat, zum Beispiel mit dem Sturm aufs Kapitol oder jetzt letztens erst Thema Wall Street Bets und die GameStop-Aktien, Silberpreise, dass sich Gruppierungen im Internet über soziale Netzwerke quasi finden und dort Meinung verbreiten, du hast es eben schon grob angerissen, die vielleicht nicht wahr sind. Und so, das Buzzword ist da ja, so Fake News am Ende entstehen. Inwieweit siehst du die Verantwortung für Medienhäuser, dass man solche Themen reguliert? Ich will gar nichts davon von gutheißen, das möchte ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also ein Sturm aufs Kapitol ist nicht zu rechtfertigen. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Aber in welcher Rolle siehst du zum Beispiel Twitter, dass sie in mehr oder weniger eine Zensur vornehmen dürfen und Leute den Account abstellen dürfen? Also darf man die dafür verantwortlich machen, was die Leute in ihren sozialen Netzwerken schreiben?
Ich finde schon, weil das ja genau das ist, was bei uns passiert. Man macht uns ja verantwortlich, im Zweifel mich, was im Hamburger Abendblatt oder auf abendblatt.de oder wo auch immer veröffentlicht wird. Und ich finde es schon schwierig, dass da, wenn es da Unternehmen gibt, die eine Plattform zur Verfügung stellen, und von dieser Plattform wird vielleicht auch aufgerufen zu beispielsweise Gewalt. Da muss man natürlich sagen, die Leute, die das tun, die meine Plattform dafür missbrauchen, die muss ich auch davon runterschmeißen. Insofern fand ich auch das, was Twitter dann aus meiner Sicht zu spät mit Donald Trump gemacht hat, total richtig. Also es wäre schon sinnvoll, wenn es auf diesen Plattformen so etwas gäbe, was wir haben, nämlich Redaktionen, die entscheiden, das kommt drauf und das kommt nicht drauf. Und wenn es diese Redaktion nicht gibt oder ein Gremium nicht gibt, dann müssen sie aber auch mit den Konsequenzen zumindest leben und müssen wissen, sie können im Zweifel dafür verantwortlich gemacht werden, was sie verbreiten. Weil genau das ist es ja, das Abendblatt wird auch, wenn wir morgen schreiben, keine Ahnung, der Bürgermeister hat irgendwie bei irgendeiner Wahl geschummelt, so, dann müssen wir das beweisen können, dann müssen wir dafür gerade stehen und im Zweifel uns auch den rechtlichen Konsequenzen stellen. Und das müssen diese Plattformen ja nicht und das oder nicht ausreichend genug. Und ich finde, das sollte schon so sein.
Ich glaube, in Deutschland haben wir sowas vielleicht in die Richtung den Pressekodex, der sowas ein bisschen reguliert, über den man dann auch gerügt werden kann.
Genau.
Nein, ich denke, der weiß wahrscheinlich mehr. Würdest du sowas, so ein Modell oder auch dann für soziale Netzwerke empfehlen, dass man, oder wie würdest du diese, woran würdest du die Beurteilung festmachen, was denn jetzt richtig ist und was falsch?
Ja, das kann nur in den Händen von Leuten sein, die sich damit auskennen. Das heißt, da muss es eine Redaktion oder ein Gremium oder wie immer du es willst nennen, die sagen muss, nee, da muss es Grundsätze geben, die sich im ersten Schritt diese Medien selber setzen. Diese Grundsätze sollten im besten Fall dann, das ist ja nicht unwichtig, mit den Gesetzen und der Verfassung oder dem Grundgesetz übereinstimmen. Also, ne? Und da muss man darauf achten, dass diese Grundsätze auch eingehalten werden. Und wenn sich jemand nicht daran hält, muss man sagen, pass mal auf, das widerspricht unseren Grundsätzen. Also zum Beispiel, also ein einfaches Prinzip könnte ja sein, wenn man irgendwas schreibt über jemanden, dann müsste man ihn immer dazu anhören. Also man kann nicht schreiben, keine Ahnung, Peter Müller ist doof, sondern man muss sagen, Hans Meier sagt, Peter Müller ist doof und Peter Müller sagt, ich bin gar nicht doof. So, beide Seiten hören. Sowas wie das Recht am eigenen Bild und so, darauf zu achten und so. Das müsste ganz normal, so wie es bei den klassischen Medien, wie es von den klassischen Medien verlangt wird, auch von den neuen Medien, von sozialen Medien verlangt werden. So. Und ob sie das auch von selber machen, weil man rühmt sich ja dafür, dass es eine Plattform gibt. Also ich stell dir mal vor, auf der Plattform des Hamburger Abendblatts könnte jetzt jeder schreiben, was er wollte. Und das würden wir unter Hamburger Abendblatt veröffentlichen. Was wäre das für, ich glaube, so viel Klagen könnte man gar nicht abarbeiten in den nächsten 2 Wochen. Und das, genau das passiert ja bei Facebook, Twitter und Co. im Zweifel. Und ich finde, da muss es auch irgendwie ein redaktionelles Management geben, das dafür sorgt, dass da irgendwie nichts passiert, was man nicht möchte.
Wäre das auch ein politisches Thema oder ein Thema, wo die Politik darauf einwirken könnte?
Ja klar, absolut.
Okay. Cool. Lars, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, dass du die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ich danke dir. Viel Spaß. Schönen Abend.
Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge Studenten vor der Business. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen oder Kommentare habt, setzt euch gerne mit uns über unseren Instagram-Channel oder über unsere Website in Verbindung. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Und bis zum nächsten Mal bei Studentenfutter.